Der Podcast im Stadtradio Göttingen wird Ihnen präsentiert von syndicate.com, Ihr Anbieter für Internet- und Open-Source-Kompetenz in Göttingen. www.syndicate.com.
Stadtradio Göttingen. Eine Stunde, ein Thema.
Wenn das Schlagwort Wohlfahrt fällt, denken die meisten Menschen vermutlich an die Arbeiterwohlfahrt, kurz AWO. Kein Wunder, denn der Wohlfahrtsverband existiert bereits seit 100 Jahren. Und genau darum geht es in dieser Ausgabe von Eine Stunde, ein Thema. Am 13. Dezember 1919 hat Marie Juchasch den Hauptausschuss für Arbeiterwohlfahrt in der SPD gegründet. Damit ist die AWO genau genommen noch nicht ganz 100 Jahre alt, aber die AWO lässt es sich trotzdem nicht nehmen, das Jubiläumsjahr zu feiern. Um die heutige Arbeit der AWO in Göttingen genauer kennenzulernen, habe ich mit den Abteilungsleitern der verschiedenen Einrichtungen gesprochen und werde Ihnen diese im Verlauf der kommenden Stunde vorstellen. Mein Name ist Niklas Krämer und ich bin redaktionell für den Inhalt dieser Sendung verantwortlich. Bevor wir aber zu den Abteilungsleitern kommen, geht es erstmal allgemein um die AWO Göttingen. Dazu spreche ich mit dem Geschäftsführer der AWO Göttingen GmbH und Vorsitzenden des AWO-Kreisverbandes Göttingen, Michael Bonder. Neben Kreisverbänden organisiert sich die AWO aber auch in Ortsverbänden. Herr Bonder, wie funktioniert diese Organisation auf Orts- und Kreisebene?
Die AWO ist, wie zum Beispiel Parteien, ein Mitgliederverband. Das heißt, die Basis sind die Mitglieder, Einzelpersonen, die sozusagen den Ortsverein der AWO beitreten und dort, wie üblich bei Vereinen, den Verein eintragen lassen können. Dann ist es ein e.V., dann beantragen sie die Gemeinnützigkeit, wählen einen Vorstand und müssen sich dann eben an das Vereinsrecht halten. Die Mitglieder bzw. die Ortsvereine haben jederzeit die Möglichkeit, einen sogenannten Kreisverband zu gründen. Sie merken schon an dem Wort, das geht dann immer um eine gewisse räumliche Zuständigkeit. Ja, hier wäre es der Landkreis Göttingen. Das ist hier in Göttingen 1979 passiert. Da haben mehrere Ortsvereine hier, die es in Göttingen damals noch gab, in Ehende zum Beispiel oder hier auch in Göttingen-Mitte, haben sich dann dazu entschlossen, zusammen mit den Kreisverbänden Hannover-Schmünden, Friedland, den es damals noch gab, und auch Duderstadt, einen sogenannten Kreisverband der AWO zu gründen. Und das ist der AWO-Kreisverband Göttingen e.V., wiederum auch ein Verein mit einem ehrenamtlichen Vorstand. Aber der Kreisverband hat dann zunehmend auch die Aufgabe bekommen, Einrichtungen unter seinem Dach dann zu betreiben, in Trägerschaft zu nehmen, sodass dann eben auch der Kreisverband als Arbeitgeber von einer zunehmenden Zahl hauptamtlich Beschäftigter dann fungiert hat. Aber vom Kern her ist die AWO eine Mitgliederorganisation, die getragen wird von ihren Mitgliedern und von ehrenamtlichen Vorständen und auch von zahlreichen ehrenamtlichen Aktivitäten. Parallel dazu hat natürlich eine Entwicklung stattgefunden in Richtung eines modernen Wohlfahrtsverbandes, sodass mittlerweile die hauptamtlich Beschäftigten fast die Zahl der ehrenamtlichen Mitglieder überschreitet. Das ist also, bleibt gar nicht aus. Sie sind mit wachsender Modernisierung, Professionalisierung gezwungen, sich auch dann eben selbst professionell zu organisieren in ihrer Arbeit. Und das können sie dann natürlich mit Ehrenamtlichen nicht mehr machen. Sie brauchen gut ausgebildete, gut geschulte Fachkräfte, die sich auch ständig weiterbilden und so ein hohes Qualitätsniveau der sozialen Arbeit dann auch garantieren.
Wofür steht Ihrer Meinung nach die Arbeiterwohlfahrt?
Die Arbeiterwohlfahrt hat ja ihre Leitwerte seit 1919. Das ist zum Beispiel der wichtige Wert Toleranz bis heute, Solidarität, Freiheit, Gleichheit. Das sind sozusagen die großen Leitwerte, die uns durch die ganze AWO-Geschichte begleiten und natürlich auch heute ihre Gültigkeit haben. Heute auch wieder ganz besonders, was Toleranz und Solidarität angeht.
Die AWO wird jetzt in diesem Jahr 100 Jahre alt. Der Ortsverband Göttingen wird 40. Sie feiern also gleich doppelten runden Geburtstag. Wie blicken Sie denn zurück auf die geleistete Arbeit der AWO bisher?
Ja, ich blicke natürlich, muss ich ja auch, sehr, sehr positiv zurück auf die geleistete Arbeit. Wir können eigentlich schon nächstes Jahr wieder 100 Jahre bestehen feiern. Da ist nämlich der erste Ortsverein oder die erste Ortsgruppe damals hier in Göttingen gegründet worden, 1920 bereits, und hat da auch mit ehrenamtlich organisierter sozialer Arbeit angefangen. Das heißt also, die AWO hier ist ein Traditionsverband, wenn Sie so wollen, aus moderner Sicht ein Traditionsunternehmen mit sehr tiefen Wurzeln, die eben auch 100 Jahre zurückreichen. Es gab natürlich seit mit der Gründung des Kreisverbandes, die wir dann schon angesprochen haben, einen Professionalisierungs- und Modernisierungsschub in Richtung Sozialunternehmen. Und ich denke, mit der Gründung hat eben auch die notwendige Professionalisierung sich immer weiter fortgesetzt, sodass wir heute darauf zurückblicken können, dass wir einen Wohlfahrtsverband gegründet haben, der in der Lage ist, für seine Klienten und Klientinnen qualitativ sehr hochwertige und wirksame Hilfen anzubieten. Und das, denke ich, ist von Anfang an, obwohl es da natürlich dann andere Voraussetzungen gab mit ehrenamtlicher Organisation als heute, von Anfang an eine Erfolgsgeschichte für die Menschen hier in Göttingen.
Also Sie haben eben schon die Werte angesprochen, die für die AWO seit Beginn an zentral sind. Das sind unter anderem Frauenrechte zu stärken, die Vielfalt in der Gesellschaft zu fördern, eine gesellschaftliche Teilhabe für jeden zu ermöglichen, ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen und vor allem auch Gerechtigkeit und Solidarität zu verbreiten. Wie wichtig sind diese Werte in Ihrer heutigen Arbeit denn noch und haben die sich in Ihrer Gewichtung irgendwie gewandelt?
Also diese Werte, die Sie eben auch noch ergänzt haben um den Wert Gerechtigkeit, die haben heute, denke ich, wieder eine sehr hohe Relevanz. Unsere Gesellschaft steht vor einer massiven Spaltung, die sich immer weiter vertieft. Die Kluft in unserer Gesellschaft zwischen Arm und Reich wird immer größer. Und hier ist dringend geboten, sich mit dem Thema Gerechtigkeit, mit dem Thema Solidarität auseinanderzusetzen, mit dem Thema Gleichheit. Ich denke, Freiheit darf auch nicht nur, da kommen wir dann auch zu dem Wert Freiheit, darf auch nicht nur über das Vermögen, über die Mittel, die ein Haushalt verfügt, definiert werden, sondern muss eben auch über Teilhabe an Gesellschaft von Randgruppen, von benachteiligten Menschen definiert werden. Und natürlich jetzt auch, Sie sehen das in der gesamten Entwicklung jetzt mit der AfD und die Diskussion um Rassismus, Intoleranz. Unser Leitwert der Toleranz hat heute nochmal eine ganz, ganz andere Bedeutung oder noch eine viel dramatischere Bedeutung gewonnen. Also diesen Begriff dann auch wirklich hochzuhalten und zu leben. Also insofern sind die Werte der AWO nach wie vor, ich sage das mal so salopp, brandaktuell.
Vielen Dank, Michael Bonder. Um die Arbeit der AWO Göttingen genauer kennenzulernen, spreche ich gleich mit Rüdiger Hinke von der Schuldnerberatung. Das und noch vieles mehr hören Sie in dieser Ausgabe von Eine Stunde, ein Thema nach einer kurzen Pause. Bis gleich. Willkommen zurück zu Eine Stunde, ein Thema. Heute geht es um den 100-jährigen Geburtstag der AWO. Die Arbeit der AWO teilt sich dabei in verschiedene Bereiche auf. Einer dieser Bereiche ist die Schuldnerberatung. Dazu spreche ich mit Rüdiger Hinke. Herr Hinke, womit beschäftigt sich die Schuldnerberatung der AWO?
Schuldnerberatung beraten wir Leute, die finanzielle Schwierigkeiten haben. Und es geht vor allen Dingen darum, einen passenden Lösungsweg für diese Leute zu finden, der zugeschnitten ist für unsere Ratsuchenden. Also es geht nicht darum, dass wir bestimmte Ziele haben, sondern es geht darum, dass die Leute erstmal versuchen, ihre Ziele zu entwickeln. Was heißt das für sie, Schulden zu haben? Warum sind sie da? Brauchen sie Unterstützung bei der Haushaltsführung? Brauchen sie Unterstützung bei Zwangsmaßnahmen? Das müssen wir als erstes herauskriegen und dann erst arbeiten wir zielgerecht. Das ist eine Qualität, die Wohlfahrtsverbände leisten können. Wir arbeiten an den Interessen der Ratsuchenden und nicht an unseren Interessen der Finanzierung.
Und wie sieht da die Arbeit von Ihnen und Ihren Mitarbeitern da vor Ort aus?
Wir haben in aller Regel eine Kommstruktur, das heißt, die Leute kommen zu uns, weil sie Schwierigkeiten haben, weil sie vielleicht eine Pfändung auf ihrem Konto haben oder weil ihr Gehalt gepfändet worden ist oder weil am 5. das Geld für diesen Monat schon alle ist, woraus man ja ein Problem ableiten könnte. Ne? Und dann kommen die zu uns und sagen, wir brauchen Unterstützung, sie müssen überlegen, wie sie mit ihrem Geld klarkommen und sich vor Zwangsmaßnahmen der Gläubiger schützen können, damit sie genug Geld zum Leben haben.
Mit welchen Menschen arbeiten Sie da zusammen?
Wir sind in der Schuldnerberatung so aufgestellt, dass wir grundsätzlich quer durch alle Gesellschaftsschichten arbeiten. Also es ist nicht so, dass alle Leute unbedingt auf den ersten Blick schon nach Armut aussehen, nur weil sie Schulden haben. Wir haben natürlich überwiegend Leute, die relativ wenig Einkommen verfügen, die einkommensarm sind. Aber wir haben auch durchaus Leute, die hohe pfändbare Einkommen haben, die dann auch Lösungen suchen müssen, wie sie mit ihren Schulden umgehen müssen. Wir haben wirklich ein sehr breites Spektrum in der Beratung.
Was sind da so die Gründe dafür, dass jemand in so eine Schuldenfalle hineinkommt?
Also das Wort Gründe vermeide ich immer. Wir reden immer von Auslösern. Also weil die Gründe für Schulden sind relativ leicht. Man hat irgendwo mal Kredit aufgenommen, man hat irgendwo mal das auf Raten bestellt. Deswegen hat man halt Schulden. Schulden sind ja auch gar nicht das Problem. Also ich glaube so 82% der Autos, die so rumfahren, sind finanziert. Viele Leute haben Schulden. Das ist nicht das Problem. Überschuldet zu sein ist das Problem. Und wie kommt man in Überschuldung? Sehr oft durch Auslöser, die man nicht planen kann. So jeder Kredit ist eine Wette auf die Zukunft und ich kann wunderbar durchs Leben gehen und meine Schulden bezahlen oder ich kann plötzlich krank werden, komme ins Krankengeld, kriege mein normales Gehalt nicht mehr, habe dann 700, 800 Euro weniger, als ich geplant habe, muss aber trotzdem 400 Euro Raten an die Bank bezahlen und dann überziehe ich halt mein Konto und dann muss ich das nächste Loch mit dem größeren Loch stopfen und so wird das Loch immer größer und plötzlich ist am 5.8. kein Geld mehr da für den Rest des Monats, weil alle Löcher schon gestopft worden sind. Also wir sprechen von Auslöser. Und diese Hauptauslöser sind tatsächlich so, die großen Klassiker sind Arbeitslosigkeit, ich habe meinen Job verloren, ich bin krank geworden, Trennung und Scheidung ist ein großes Problem, also gerade für die Häuslebauer, die bauen gemeinsam eine Immobilie, ne? Nestlebauer, ne? Und dann aber gibt es eine Trennung, statt einer Wohnung brauche ich zwei, statt einem Auto brauche ich vielleicht zwei und schon klappt alles hinten und vorne nicht mehr, was man sich so ausgemalt hat.
Als wie wichtig würden Sie Ihre eigene Arbeit da einschätzen für diese Menschen?
Wenn ich ihm das so ein bisschen flapsig sage, dass am 5. schon das Geld alle ist, dann ist das erstmal so, naja, ne, aber wenn ich eine Familie mit 3 Kindern habe, die am 5. kein Geld mehr für den Rest des Monats hat, ne, und wenn ich Glück habe, ist schon die Miete und Strom bezahlt, was auch nicht selbstverständlich ist bei unseren Leuten, dann ahnen sie ja schon, wo die Notsituation ist. Ich kann in unserer Gesellschaft 20 Tage ohne Geld nicht leben. Das versuchen Sie mal, 20 Tage ohne Geld zu leben. Also nicht mit wenig Geld, sondern mit keinem Geld. Ja? Und dann sehen Sie, wie die Notlage dieser Leute ist. Und da muss man schnell gegensteuern und andere Lösungen finden und dafür sorgen, dass das Geld an der richtigen Stelle bleibt und dass man das für die Lebensführung einsetzt und nicht für die Kredite. Da muss man umsteuern. Das ist eine schnelle, wichtige Arbeit, die wir da leisten können.
Welcher Aspekt gefällt Ihnen denn am meisten an Ihrer Arbeit? Was macht Ihnen da am meisten Spaß?
Wir haben sehr konkrete Zielsetzungen mit diesen Leuten. Es geht relativ schnell, dass wir für diese Leute Entlastung bringen, dass wir sehr schnell umsteuern können, dass die allermeisten Kunden relativ schnell in eine Situation kommen, wo sie das Geld, was sie zur Verfügung haben, dafür einsetzen können zu leben und nicht das dafür einsetzen müssen, ihre Kredite und ihre Schulden nachzukommen. Und dann kann man umsteuern und überlegen, wie findet man eine Lösung für die Schuldenproblematik. Auch das macht mir viel Spaß. Kriegt man einen Vergleich hin? Muss man ins Insolvenzverfahren? Das begleiten wir an der Stelle.
Was sind denn aktuelle Projekte, an denen Sie in der Schuldnerberatung im Moment arbeiten?
Also Projekte haben wir immer wieder mal initiiert. Momentan vernetzen wir uns mit den Stadtteilzentren, dass wir dort auch Beratung vor Ort anbieten können, weil noch niederschwelliger werden und für die Kunden quasi gut zu erreichen sind. Wir haben jetzt eine Aktionswoche gehabt zum Thema Mieten. Das ist ja gerade in einer Stadt wie Göttingen immer wieder Thema, dass die Mieten so hoch sind, dass Wohnraum schwer zu kriegen ist. Und da kann man sich leicht vorstellen, dass natürlich unsere Leute, die finanziell schwach sind, die Pfändungen haben, bei der Wohnungsvergabe nicht immer ganz oben anstehen. Und auch Leute, die wenig Geld zur Verfügung haben, natürlich auch der Anteil, den sie für Miete ausgeben, sehr groß ist. Also normalerweise spricht man so vom Drittel, ist glaube ich so eine vernünftige Zahl, die man für die Miete ausgeben soll. Unsere Leute geben in der Regel immer mehr als die Hälfte für die Miete aus. Und deswegen ist das für uns auch ein Thema geworden. Und wir haben da eben diese Aktionswoche von den Schuldnerberatungen bundesweit genutzt, um auch da uns zu vernetzen. Zusammen mit dem Mieterschutzbund haben wir eine Aktion gemacht im Juni, um dieses Thema ein bisschen in die Öffentlichkeit zu bringen und auch nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen.
Gibt es denn Pläne für Neuerungen oder neue Projekte in naher Zukunft?
Wir sind bei der Schuldnerberatung, bei der Lösung immer abhängig davon, wie sind die gesetzlichen Rahmen. Zum Beispiel das aktuelle Thema, was für uns sehr wichtig ist, die Insolvenzrechtsreform, die durch die Lande geistert. Wir haben durch die Europäische Gemeinschaft die Vorgabe, dass in einer Insolvenz nur noch 3 Jahre dauern soll. In Deutschland dauern die aber aktuell noch 6 Jahre, was ja ein durchaus eklatanter Unterschied ist. Und das ist zum Beispiel ein Thema, was uns sehr gerade umtreibt, neben den Themen, die ich gerade benannt habe. Was kommt da an Änderungen drauf zu? Wie soll das funktionieren? Wie geht das? Welche rechtlichen Rahmenbedingungen ändern sich in diesem Bereich, wenn es wirklich auf 3 Jahre gekürzt werden sollte?
Das war Rüdiger Hinke von der Schuldnerberatung der AWO Göttingen. Nach einer kurzen musikalischen Unterbrechung geht es hier um die Abteilung Trialog. Was sich hinter diesem Namen verbirgt und was Trialog mit Klimaschutzdemonstrationen zu tun hat, erfahren Sie gleich. In dieser Ausgabe von Eine Stunde ein Thema geht es um die Arbeit der AWO in Göttingen und Umgebung. Dazu spreche ich mit Vertretern der verschiedenen Abteilungen. Nun darf ich für die Abteilung Trialog den Abteilungsleiter Josef Mörz begrüßen. Herr Mörz, Sie leiten die Abteilung Trialog. Womit beschäftigen Sie sich da konkret?
Wir beschäftigen uns mit psychisch erkrankten erwachsenen Menschen, die erstmal erkrankt sind oder schon seit längerer Zeit erkrankt sind. Trialog gibt es seit 19 Jahren. Wir haben mit einer Tagesstätte angefangen, wo Menschen von 9 bis 15 Uhr die Tagesstätte besuchen können. Dann haben wir unser Angebot erweitert mit der ambulanten Hilfen. Die Leute wohnen zu Hause, werden uns stundenmäßig unterstützt, beratet und begleitet. Vor 7 Jahren haben wir ein Wohnheim gebaut, wo Leute vollstationär wohnen. Das bedeutet, die wohnen da, werden tagsüber unterstützt, essen dort, verbringen dort ihre Tagesstruktur, haben aber auch eine Nachtbereitschaft. Darüber hinaus haben wir in Göttingen über 15 Wohngemeinschaften, wo die Leute ja versuchen, in der Gemeinschaft zu leben, gemeinsam zu kommunizieren, klarzukommen. Und unser oberstes Ziel ist immer, die Teilhabe im gesellschaftlichen Leben zu fördern.
Trialog an sich, das Wort meint ja ein Gespräch zwischen 3 Partnern. Wer sind denn in dem Fall die 3 Gesprächspartner?
Die drei Gesprächspartner ist einmal der Mitarbeiter von Trialog, dann der Klient, also der Kunde, der Patient, wie wir nennen. Und dann ist der dritte sehr flexibel. Manchmal ist es die Ehefrau, manchmal sind es die Kinder, manchmal ist es ein gesetzlicher Betreuer, manchmal ist es ein Mitarbeiter der Klinik, der sozialpsychiatrische Dienst, Mitarbeiter der Stadt Göttingen, des Jobcenters, ganz unterschiedlich. Und wir nehmen den Namen Trialog auch sehr ernst. Also wir wollen netzwerken. Also wir finden, dass Menschen, die psychisch erkrankt sind, gerade auf das Netzwerk angewiesen sind. Und wir fördern auch das Netzwerk. Also wir machen ganz viele Netzwerkgespräche und versuchen, da unterschiedlichsten Hilfen und Unterstützungen für unseren Klienten, für unseren Teilnehmer dadurch zu erzielen.
Der Begriff psychisch erkrankte erwachsene Menschen klingt erstmal ein wenig abstrakt. Was sind denn das für psychische Erkrankungen?
Ich glaube, die Schwierigkeit, wenn jemand nicht selbst betroffen ist, ist es zu erklären, was eine psychische Erkrankung ist. Wenn man sagt, jemand hat eine Depression, dann kennt das, glaube ich, jeder. Ja, jeder kennt Phasen in seinem Leben oder vielleicht auch morgens, wo es schwierig ist, aufzustehen, hochzukommen, den Alltag in Angriff zu nehmen, die Aufgaben. Da können wir das vielleicht relativ einfach erklären. Wenn jemand aber eine Psychose hat, ja, wo von heute auf morgen alles anders ist, seine Gedankenwelt ist anders, sein Empfinden ist anders, er fühlt sich verfolgt, beobachtet, dann wird es schwierig. Wir versuchen häufig, wenn jemand erst erkrankt ist, zu erklären, was hast du eigentlich? Und dann häufig auch das soziale Umfeld zu informieren, wo liegen eigentlich die Einschränkungen, warum empfindet jemand jetzt so, warum reagiert jemand so. Wir wissen aber, dass in Deutschland jeder 10. Bundesbürger weil man im Leben psychisch erkrankt ist. Aufgrund meiner Erfahrung kann ich sagen, dass sich die psychische Erkrankung irgendwie verschoben hat. Dass wir tatsächlich eine Tendenz haben, nach meinem Eindruck, dass die Leute eher jünger werden und schwerer erkrankt sind. Ich habe mir in meinem beruflichen Alltag abgewöhnt, zu jemandem, der psychisch erkrankt, zu sagen, das kann ich verstehen, weil ich glaube, kann es, glaube ich, nicht verstehen. Ich kann mich versuchen anzunähern, empathisch zu sein, aber man kann es, glaube ich, nicht verstehen und es theoretisch natürlich erklären, aber das greift es dann letztendlich nicht.
Wie sieht denn die Arbeit bei Ihnen mit Ihren Mitarbeitern vor Ort aus?
Die Arbeit vor Ort ist sehr unterschiedlich. Wenn jemand ambulant betreut, dann betreut er im Einzelkontakt. Das heißt, er ist mit dem Klienten unterwegs, er begleitet ihn, er berät ihn, das ist manchmal in der eigenen Wohnung so. Aber auch Unterstützung bei Arztbesuchen, bei Ämtergängen, solche Sachen. Dann ist auch gemeinsam Freizeitgestaltung wichtig, dass jemand wieder Interesse weckt an seinen früheren Hobbys. Ja, wenn jemand Angst hat, rauszugehen, junge Leute in sozialen Kontakt zu gehen, würden wir zum Beispiel zuerst das Angebot der Tagesstätte anbieten. Da geht es erstmal darum, soziale Kontakte einzuüben, eine Tagesstruktur zu machen, um 9 Uhr auch da zu sein. Aber es ist immer wichtig, gemeinsam ein Ziel zu formulieren, zu sagen, in einem gewissen Zeitraum wollen wir das gemeinsam erreichen.
Als wie wichtig würden Sie denn Ihre Arbeit, die Sie leisten, einschätzen?
Ja, wann ist man wichtig? Ja, häufig ist man wichtig, wenn man der einzige Ansprechpartner ist. Ja, häufig ist man wichtig, wenn Leute in Krisen sind, die dann kommen. Also dann spürt man, dass man wichtig ist. Aber gleichzeitig sind wir Unterstützer. Wir sollten nicht zu wichtig werden, sondern wir sollten eigentlich mit den Leuten arbeiten, dass sie uns nicht mehr brauchen.
Was sind denn aktuelle Projekte, an denen Sie bei Trialog arbeiten?
Wir arbeiten an mehreren Projekten. Wir haben einmal die Bruckgalerie in der Stadt, in der kurzen Straße, wo wir Gutes von gestern verkaufen, wo wir Kunsthandwerk haben, wo wir Menschen mit Einschränkungen kreativ fördern und die Möglichkeit geben, ihre Kunst zu verkaufen, Kunsthandwerker zu sein. In Duderstadt haben wir den Bürgertreff, wo wir sagen, wir machen einen Treffpunkt mitten in der Stadt auf, wo sich alle Menschen mit und ohne Einschränkungen treffen und arbeiten. Ganz was Neues, was wir jetzt Trialog intern machen. Wir organisieren gerade Trialog for Future, wo sich alle Einrichtungen überlegen, etwas im Sinne des Umweltschutzes zu tun. Also versuchen wir aktuell zu sein, also an dem teilzuhaben. Und gleichzeitig versuchen wir, dass wir alle gemeinsam dann auch arbeiten.
Vielen Dank, Herr Mörz, Abteilungsleiter von Trialog. Von der Betreuung Erwachsener machen wir gleich einen Sprung zur Beratung von Kindern, Jugendlichen und ihren Eltern. Doch zuerst ein wenig Musik. Eine Stunde ein Thema. Es geht um den 100. Geburtstag der AWO. An dieser Stelle darf ich Vera Schreiber begrüßen. Frau Schreiber, Sie leiten die Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern. Womit beschäftigen Sie sich da konkret?
Wir beschäftigen uns mit allen Fragen, Problemen und Themen, die Eltern von Kindern zwischen 0 bis 25 beschäftigen können. Das heißt, wir haben ein ganz breites Arbeitsfeld für Familien, für die wir zuständig sind. Das Grundlegende ist erstmal, dass Familien ohne Antragstellung, ohne eine formelle Gewährung von Hilfen einfach kommen können, sich bei uns anmelden, dass wir unter Schweigepflicht stehen und dass wir psychotherapeutische Kompetenzen mitbringen, ohne dass die Menschen unter Umständen direkt eine Psychotherapie benötigen oder in Anspruch nehmen.
Wie sieht Ihre Arbeit vor Ort und von Ihren Mitarbeitern da konkret aus?
Ja, ganz konkret ist es so, dass der Schwerpunkt das Altersspektrum zwischen 6 und 11 Jahren ist. Ungefähr gut die Hälfte der Eltern kommen auf eigene Initiative zu uns. Die andere Hälfte kommt auf Anregung von Schulen, anderen Institutionen wie Kinderärzten, Ergotherapeuten und so weiter. Und ganz häufig zum Beispiel gibt es so eine Frage wie, mein Kind ist so schüchtern und meldet sich nicht in der Schule. Ja? Oder noch viel häufiger sind solche Themen wie, mein Kind kann sich schlecht konzentrieren, er stört häufig in der Schule. Wir haben ständig Auseinandersetzungen, mein Kind akzeptiert kein Nein, was können wir da tun? Das sind so Fragen aus dem Spektrum Erziehung, warum Eltern zu uns kommen und Unterstützung wünschen. Da ist es so, dass wir mit den Eltern erstmal klären, wie lange das Problem schon existiert, was haben sie selber schon versucht, was gibt es für Hilfen, die sie in Anspruch genommen haben und was genau soll durch die Beratung verändert werden. Ganz häufig ist es so, dass Eltern solche Ziele haben wie, ich möchte ruhiger bleiben, ich möchte mich wieder in meiner Familie wohler fühlen, ich bin so gestresst, ich fühle mich gar nicht mehr wohl, so in der Art und Weise, wie wir zusammenleben. Und dann arbeiten wir häufig an ganz konkreten Erziehungsthemen mit den Eltern, wenn es wirklich um Erziehung geht. Und klären, ja, wie kann man eigentlich Grenzen setzen und sich gut durchsetzen? Wie kann man Kinder auf positive Art und Weise stärken und unterstützen? Und in welche Fallen geraten Eltern so im Erziehungsalltag? Ein ganz großer anderer Arbeitsbereich ist der Bereich Trennung und Scheidung, wo Familien zu uns kommen können.
Als wie wichtig schätzen Sie denn Ihre Arbeit für die Menschen ein, mit denen Sie da arbeiten?
Im letzten Jahr waren es 430 Familien, die gekommen sind. Die Familien selber geben die Rückmeldung, dass es für sie unglaublich gut ist, so eine relativ überschaubare und zeitlich auch gut handelbare Hilfe für den Alltag zu bekommen. Die Rückmeldung von den Familien ist, dass die sagen, dass die dadurch, dass jemand von außen ihnen hilft, die eigenen blinden Flecken und Fehler zu erkennen, schnell Änderungen herstellen können. So haben wir das Gefühl, dass das eine große und gute Hilfestellung ist, damit Menschen gar nicht erst in schwierige Situationen kommen.
Und was sind so aktuelle Projekte, an denen Sie arbeiten in der Beratungsstelle?
Wir haben ein breit aufgestelltes Gruppenangebot, was wir seit einiger Zeit ganz regelmäßig zur Verfügung stellen. Das sind einmal Gruppen zum Thema Kinder im Blick. Heißt das, da bekommen Eltern, die getrennt sind, in parallel laufenden Kursen Anregungen, wie sie die Trennung im Hinblick auf ihr Kind so bewältigen können, dass sie nicht in klassische alte Rollenmuster zurückfallen, sondern die Förderung des Kindes in den Vordergrund stellen können. Das ist ein stabiler Baustein. In unseren Angeboten ganz neu ist das Projekt Camino, da geht es um psychisch kranke Eltern.
Und wie sieht die Arbeit da im Projekt Camino konkret aus?
Das Projekt ist auf 2 Jahre bewilligt, das läuft seit März. Schwerpunkt der Arbeit soll sein, dass wir Eltern erreichen, die psychisch erkrankt sind und die noch nicht von staatlichen Hilfen versorgt werden. Wir wollen in Familienzentren und in Orten im Landkreis Angebote aufbauen, sodass Eltern dort bereit sind zu überlegen, wie kann ich gut über meine Erkrankung mit meinem Kind sprechen, welche Auswirkungen hat meine Erkrankung darauf, wie ich mit meinem Kind umgehe und wie kann man auch Kinder sozusagen unterstützen. Deshalb soll es auch ganz konkrete Angebote in Form von Gruppen für Kinder und Jugendliche geben.
Gibt es denn neben Camino, was ja jetzt noch relativ jung ist, noch weitere Pläne über Projekte oder Neuerungen in der nahen Zukunft?
Wir haben seit 3 Jahren ein zusätzliches Angebot an die Beratungsstelle für Kinder und Jugendliche angekoppelt, was wir fortführen wollen. Das ist das Projekt Ambulante Einzelfallhilfe für Kinder bei Trennung und Scheidung. Da ist es so, dass Eltern, die merken, mein Kind braucht mehr Hilfe, als eine Beratungsstelle anbieten kann. Das bräuchte jemand, der einmal die Woche regelmäßig mit meinem Kind was unternimmt. Dass diese Eltern einen Antrag auf Jugendhilfe stellen und dann eine ambulante Einzelfallhelferin bekommen. Die Eltern bekommen parallel Beratung, werden unterstützt und das Kind hat eine intensive Unterstützung, um trennungsbezogene Probleme aufzuarbeiten. Zum Beispiel bekommt es Hilfestellung, wie kann ich in diesem Konflikt, ich möchte es Mama recht machen und Papa recht machen, also ich bin im Loyalitätskonflikt, wie kann ich da gut mit umgehen?
Das war Vera Schreiber von der Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern. Nach einer kleinen Unterbrechung bleiben wir thematisch auch bei den Kindern, nämlich den Kindertagesstätten. Bleiben Sie also dran! In dieser Ausgabe von Eine Stunde, ein Thema beschäftigen wir uns mit der Arbeit der AWO in Göttingen. Die vermutlich prominenteste Arbeit sind dabei Kindergärten und Kindertagesstätten. Dazu spreche ich mit dem Leitungsduo Cornelia Beuchert und Martina Kühn. Frau Beuchert, Sie leiten die Abteilung Kindertagesstätten Hort und Co. Wie sind denn die Kindertagesstätten der AWO in Göttingen und Umgebung aufgebaut?
Wir betreuen hier in 5 Krippeneinrichtungen in Göttingen und Bovenden. Wir haben ganz neu einen Kindergarten bekommen, der jetzt in einer Einrichtung angegliedert ist, der Sartorius-Kita. Haben Hort- und Junior-Clubs, sodass wir insgesamt 9 Einrichtungen haben mit rund 600 Betreuungsplätzen, einfach mal so, um den Umfang darzustellen. In diesen Einrichtungen sind ungefähr knapp 90 Mitarbeiter unterwegs. Zum Abteilungsaufbau wäre mir noch wichtig zu sagen, dass wir als Leitungsteam, Frau Kühn und ich, oben drüber stehen. Wir haben in jeder Einrichtung eine Einrichtungsleitung und ein festes Team. Während Frau Kühn mehr so den pädagogischen Bereich abdeckt und viel Vernetzungsarbeit nach außen macht, bin ich tatsächlich für alle personellen Dinge, vertraglichen Dinge und finanziellen Dinge zuständig. Wir kriegen immer die Rückmeldung, dass das auch sehr positiv von unseren Kollegen angesehen wird.
Frau Kühn, nach welchem pädagogischen Konzept arbeiten Sie denn in Ihren Kitas?
Jede Kita hat ein eigenes pädagogisches Konzept. Wir haben das Bild vom Kind, dass das Kind sehr genau weiß, was es gerade braucht, wo es gerade steht, was es gerade für seine Entwicklung benötigt. Und somit arbeiten wir nach dem situationsorientierten Ansatz. Die Erzieherinnen beobachten die Kinder sehr genau und überlegen dann gemeinsam, wie der Tag, wie die Woche gestaltet werden kann.
Wie sieht die Arbeit mit den Kindern denn vor Ort aus?
Ja, das ist sehr verschieden. Wir haben ja die Kindergartenkinder, die Krippenkinder und die Schulkinder. Das ist einrichtungsmäßig sehr verschieden. Einige Einrichtungen haben Schwerpunkte, musikalische Erziehung, Bewegung, Forschung. Besonders wichtig ist uns, dass wir glauben, dass Kinder dann richtig gut lernen können, wenn sie eine gute Beziehung haben, sowohl zu den anderen Kindern als auch zu den Erzieherinnen. Und damit die von Anfang an gut gelingt, damit es eine gute Beziehungsarbeit geben kann, achten wir sehr darauf, dass die Eltern mit im Boot sind. Wir wollen in jeder Einrichtung eine sehr lange Eingewöhnung haben, sodass die Kinder sich wirklich sicher fühlen. Und somit wird daraus eine partnerschaftliche Beziehung.
Frau Beuchert, Sie haben eben auch schon angesprochen, dass Sie 90 Mitarbeiter in den Kindertagesstätten beschäftigen. Und weiß ich aus eigener Erfahrung, meine Mutter leitet selber einen Kindergarten, dass es sehr schwierig ist, Menschen zu begeistern, eine Erzieherausbildung zu machen und wirklich auch im Kindergarten dann mitzuarbeiten. Wie sieht es denn bei Ihnen aus?
Ja, also wir sind immer daran am Arbeiten, dass wir eine gute Teamzusammensetzung erreichen, dass wir die Teams über Standards auch zusammensetzen. Also wir müssen uns ja nach dem Kindertagesstättengesetz richten und haben schon seit 5 Jahren auch immer die Drittkraft beschäftigt in den Einrichtungen, was vorwiegend aber in den Krippenbereich ein Thema ist. Haben auch immer das Glück, dass wir es schaffen, pädagogisches Fachpersonal für tatsächlich unsere offenen Ganztagsgrundschulen zu bekommen, indem wir einfach ganz offensiv werben, indem wir offensiv auch an die Fachschulen rangehen und andere Dinge versuchen, die Stellen gut zu besetzen. Das ist uns dieses Jahr auch ganz gut gelungen. Dennoch macht sich der Fachkräftemangel deutlich bemerkbar. Es liegen einfach keine Bewerbungen mehr in der Warteschleife, das ist so. Ne? Und ich sag mal, das Ringen und das Rennen um Fachkräfte ist auch in Göttingen ein hartes Thema, weil es sind einfach auch noch andere tolle Träger hier. Deshalb haben wir uns einfach konzeptionell so ein bisschen auf traditionelle, aber auch innovative Dinge gestürzt, wo wir sagen, das können wir halt auch den Teams und den Mitarbeitern bieten. Das sind zum Beispiel, dass wir regelmäßige Teamtage mit unseren kompletten Mitarbeitern durchführen, wo wir uns dann treffen und einfach gemeinsam so einen Achtsamkeitstag einfach mal durchführen. Oder wir machen ein gemeinsames Angrillen zum Kita-Jahr, wo wir dann tatsächlich mit 70, 80 Leuten dastehen und einfach mal ein bisschen nach vorne schauen und gucken, was so auf uns zukommt. Wir machen gemeinsame Fortbildungen, sodass sich die Teams einfach untereinander vernetzen können, sich gegenseitig helfen, wenn auch mal Notsituationen sind. Aber letztendlich, das wissen Sie ja dann von Ihrer Mutter auch, muss man froh sein über jede Bewerbung, die reinkommt.
Was sind denn aktuelle Projekte, an denen Sie in Ihrer Abteilung arbeiten?
Wir versuchen natürlich weitere Einrichtungen zu bekommen. Ganz aktuell sind wir als Träger im Gespräch für die neue Kita, die im EAM Tower eingerichtet werden soll. Die ganzen Vorbereitungen, die ganzen Planungen mit Architekten, da sind wir wunderbar eingezogen worden. Und ein weiteres großes Projekt ist hinten auf dem alten Sartorius-Areal. Und da ist es dann auch wieder so ganz spannend, dass ich als Abteilungsleitung und auch Frau Kühn als Fachberatung dann mittlerweile wirklich auch schon in Architektenpläne mit eingebunden werden.
Haben Sie da auch die Möglichkeit, in der Architekturplanung die Räume direkt kindgerecht zu gestalten?
Tatsächlich, das haben wir. Und mittlerweile ist es so, dass wir jetzt am dritten Projekt arbeiten dürfen in dieser Form, dass wir sogar von den Architekten befragt werden, was wir denn so als Standards oder was wir sogar als Wünsche haben, die sie berücksichtigen können. Ja, das ist toll.
Vielen Dank Martina Kühn und Cornelia Beuchert aus der Abteilung Kindergärten, Tagesstätten und Co. Bisher haben wir bereits ein großes Spektrum der Arbeit der AWO in Göttingen abgedeckt. Ein weiterer Aspekt ist aber noch offen. Und zwar die sozialpädagogische Familienhilfe. Was genau dahinter steckt, erfahren Sie nach nur einem Lied. Willkommen zurück zu Eine Stunde, ein Thema. Thematisch geht es heute um die Arbeitsbereiche der Arbeiterwohlfahrt in Göttingen. Als Vertreter der sozialpädagogischen Familienhilfe spreche ich hierzu mit Abteilungsleiterin Susanne Hubert und Angela Söfker. Frau Hubert, Sie leiten die sozialpädagogische Familienhilfe? Womit beschäftigen Sie sich da konkret?
Einmal haben wir ja zwei Angebote, deswegen möchte ich das gerne mal auffächern. Seit 1984 bieten wir Familienhilfe an und 1911 ist die Erziehungsbeistandschaft mit dazugekommen. Also wir haben zwei Angebote, die sich gesetzlich verankern. Die Familienhilfe beschäftigt sich im Kern darum, Eltern bei der Erziehungsleistung zu unterstützen, aber auch zu fördern. Und die Erziehungsbeistandschaft hat die Kinder im Blick, die Jugendlichen. Und natürlich flankierend auch die Eltern zu unterstützen und das soziale Netzwerk.
Und wie sieht da die Arbeit von Ihnen und Ihren Mitarbeitern vor Ort aus?
Wir sind zurzeit 11 Mitarbeiter. Wir haben im Moment 45 laufende Hilfen, davon 11 Erziehungsbeistandschaften. Und es sind, ich habe nochmal nachgefragt, 85 Kinder gerade aktuell in der Betreuung. Also die Hilfen laufen hier auch ganz unterschiedlich von der zeitlichen Länge her. Es können 1,5 Jahre sein, bis aber auch länger, 3 Jahre, 2 Jahre. Das richtet sich nach dem Bedarf der Familien, nach den Hilfeplänen in Kooperation mit dem Jugendamt. Das ist ganz unterschiedlich. Wichtig ist, dass wir sozusagen in die Familien gehen. Das ist ein Schwerpunkt. Also wir machen auch Angebote hier, können auch Beratungen stattfinden. Aber ich würde mal sagen, 80% unserer Arbeit findet in den Familien statt. Wir arbeiten nach einem Hilfeplan. Es gibt verschiedene Ziele. Zum Beispiel, wenn es darum geht, dass Eltern lernen sollen, Grenzen und Regeln aufzustellen. Dann geht es darum zu gucken, wie wird das im Alltag von den Eltern umgesetzt. Wir beobachten das und dann wird mit den Eltern das nachbesprochen oder auch im Augenblick mit den Kindern zusammen eingeübt. Beispiel jetzt, man ist auf dem Spielplatz, die Situation hatte ich neulich, das Kind hat keine Grenzen, rennt auf die Straße, hört nicht auf die Mutter, ne, es soll stehen bleiben. Also was hätte man in dem Fall konkret anders machen können? Wie kann man die Mutter dabei unterstützen, dass sie sozusagen ihre Erziehungskompetenz wirksam den Kindern gegenüber umsetzt?
Welche Art von Menschen kommen denn da auf Sie zu? Mit was für Menschen arbeiten Sie denn da zusammen?
Ganz unterschiedlich. Also wir haben einen großen Anteil an alleinerziehenden Müttern. Dann sind es viele junge Alleinerziehende oder aber auch Paare, die schon einige Kinder ja, haben und unterstützt werden müssen. Dann sind es auch viele, die im SGB-II-Bezug sind, wo auch nochmal Schulden eine Problematik darstellen, wo wir auch unterstützen.
Darüber hinaus sind Sie, Frau Söfke, auch noch verantwortlich für die Patenschaften für psychisch kranke Kinder. Was kann man sich denn darunter vorstellen?
Die Patenschaften für psychisch erkrankte Kinder wurden 2013 im Rahmen der AWO eingerichtet, sind ein Angebot, was von der Stadt und dem Landkreis finanziert wird. Die Patenschaften haben das Ziel, Kinder psychisch erkrankter Eltern zu unterstützen, indem ein Pate an ihrer Seite ist, der außerhalb der Familie ein haltgebendes System darstellt. Das Ziel der Patenschaften soll es sein, gute Zeiten für das Kind sicherzustellen. Ja, für die Kinder ist das eine Chance, einen normalen Aspekt in ihrem Leben zu ermöglichen. Sie dürfen eben einfach Kind sein.
Woher kommen denn dann die Paten dazu?
Paten sind freiwillige, private Personen, die quasi ihre Zeit zur Verfügung stellen, die sie einem Kind schenken möchten, sage ich mal so.
Was macht Ihnen denn am meisten Spaß an Ihrer Arbeit?
Mir macht es sehr viel Spaß zu sehen, wenn Kinder anfangen, Schritte in die Veränderung zu gehen. Wenn ich mit Elternteilen in eine intensive Auseinandersetzung gehe und merke, es verändert sich was. Und ich merke das dann ganz oft am Verhalten der Kinder. Das finde ich einfach was ganz Wundervolles.
Frau Hubert, was sind denn aktuelle Projekte, an denen Sie hier in Ihrer Abteilung arbeiten?
2015 gestartet sind wir mit Mate Meo. So Mate Meo leitet sich ab von Mars Amatis, aus eigener Kraft etwas entwickeln. Und das setzt eben bei den Stärken an. Also die Eltern werden gefilmt in Alltagssituationen und dabei werden Sequenzen rausgeschnitten, die gut laufen. Und da wird dann angesetzt mit den Eltern. Also dass man sich so ganz langsam dann weiterentwickelt. Und das finde ich einen ganz tollen Ansatz, den wir immer wieder einbauen in die Arbeit.
Wird es denn gut angenommen von den Familien? Ich meine, es ist ja erstmal ein komisches Gefühl, sich in Alltagssituationen filmen zu lassen.
Das ist ein langer Weg der Vorbereitung. Wir haben natürlich einen Blick drauf, wo es passen könnte. Wenn es nicht gewünscht ist, dann wird es auch nicht umgesetzt, das ist klar. Bisher ist es aber so, dass es von den Familien gut angenommen wurde.
Das waren Susanne Hobert und Angela Söfker für die sozialpädagogische Familienhilfe der AWO Göttingen. Damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Ausgabe von Eine Stunde, ein Thema. Ich hoffe, Sie haben ein paar spannende Einblicke in die Arbeitsbereiche der Arbeiterwohlfahrt in Göttingen gewinnen können. Für Sie am Mikrofon war Niklas Krämer und ich bin auch für den redaktionellen Inhalt der Sendung verantwortlich. Zum Ausklang der Sendung hören Sie jetzt noch ein wenig Musik. Ich verabschiede mich an dieser Stelle schon mal von Ihnen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.